Unsere Wunden sind ein Training für uns. Die Menschen lehnten den neuen Ausdruck der Wahrheit, den ich predigte, ab und nannten ihn eine Irrlehre. Jesus, der in Israel geboren worden war, wurde in ähnlicher Weise der Häresie beschuldigt und schließlich gekreuzigt. Im Vergleich dazu war meine Verfolgung nicht annähernd so schmerzhaft oder ungerecht. Ich konnte jeglichen Schmerz, der meinem Körper zugefügt wurde, erdulden. Die Häresieanklage gegen unsere Kirche war jedoch zutiefst ungerecht und für mich schwerer zu ertragen. Einige Theologen, die unsere Kirche in früheren Jahren studierten, beschrieben unsere Lehre als ursprünglich und systematisch. Einige waren bereit, sie zu akzeptieren. Das bedeutet, dass das Ausmaß der Auseinandersetzungen über den vermeintlichen Irrglauben unserer Kirche auf mehr als nur theologischen Gründe zurückzuführen war. Es ging vielmehr um die Frage der Macht. Die meisten unserer Mitglieder hatten andere Kirchen besucht, bevor sie unserer beitraten. Das war ein Hauptgrund dafür, warum unsere Kirche von den etablierten Kirchen als Feind behandelt wurde. Als Professorin Yong-Yong-Yang von der EWA-Universität unserer Kirche beitrat, wurde sie zur Polizeistation gebracht und verhört. Dort entdeckte sie, dass etwa 80 christliche Pfarrer Briefe an die Behörden geschrieben hatten, in denen sie unsere Kirche kritisierten. Wir hatten offensichtlich nichts Falsches getan, wurden jedoch von gewissen Personen und Institutionen als eine Gefahr für ihre Macht betrachtet. Es waren ihre dumpfen Angstgefühle und ihre extreme Parteilichkeit, die sie dazu trieben, unsere Kirche zu unterdrücken. Menschen von den verschiedensten religiösen Gruppen fühlten sich von unserer Kirche und ihrer neuen Lehre angezogen. Ich sagte zu unseren Mitgliedern: Warum seid ihr hergekommen? Geht zurück in eure Kirchen. Ich drohte ihnen schon fast, als ich versuchte, sie fortzujagen. Doch sie kamen bald wieder zurück. Die Menschen, die herbeiströmten, um mich zu sehen, hörten auf niemanden. Sie hörten nicht auf ihre Lehrer oder ihre Eltern. Sie wollten mich sprechen hören. Ich habe sie nicht bezahlt oder ihnen Essen gegeben, doch sie glaubten an das, was ich lehrte, und sie kamen immer wieder. Der Grund dafür bestand darin, dass ich einen Weg für sie eröffnete, ihre Frustration zu lösen. Bevor ich die Wahrheit kannte, war auch ich frustriert. Ich war frustriert, wenn ich zum Himmel emporblickte und wenn ich die Menschen um mich herum betrachtete. Daher konnte ich die Frustration der Menschen, die zu unserer Kirche kamen, verstehen. Sie hatten Fragen über das Leben und konnten keine Antworten finden. Das Wort Gottes, das ich vermittelte, beantwortete ganz eindeutig ihre Fragen. Junge Menschen, die mich aufsuchten, fanden Antworten in den Worten, die ich sprach. Sie wollten zu unserer Kirche kommen und mich auf meiner geistigen Reise begleiten, ganz gleich, wie schwierig es sein würde. Ich bin der Mensch, der den Weg findet und ihn öffnet. Ich führe Menschen entlang des Pfades, um zerbrochene Familien zu heilen und die Gesellschaft, Nation und Welt wieder aufzubauen, sodass wir schließlich zu Gott zurückkehren können. Menschen, die zu mir kommen, verstehen das. Sie wollen mit mir gehen, um Gott zu finden. Was gibt es daran auszusetzen? Alles, was wir taten, war, uns auf die Suche nach Gott zu machen. Dafür wurden wir jeder Art von Verfolgung und negativer Kritik ausgesetzt. Während unsere Kirche sich mit der Häresieanschuldigung auseinandersetzen musste, erschwerte meine Frau die Lage leider noch zusätzlich. Nach unserem Treffen in Busan forderten sie und ihre Verwandten, dass ich unverzüglich die Kirche aufgeben sollte, um mit ihr und unserem Sohn zu leben, ansonsten würden sie die Scheidung einreichen. Sie kamen sogar ins Sedam Mun Gefängnis während meiner dortigen Haftzeit, um mir die Scheidungspapiere vorzulegen, mit der Forderung, meine Unterschrift darauf zu setzen. Ich weiß um die Bedeutung der Ehe in dem Bestreben, Gottes Welt des Friedens zu errichten, und daher erduldete ich ihre Forderungen in Stille. Meine Frau beschimpfte auch unsere Kirchenmitglieder in schrecklicher Weise. Persönlich konnte ich es aushalten. Ich machte mir nichts aus ihren Beschimpfungen und ihrem rücksichtslosen Verhalten mir gegenüber, doch es fiel mir schwer, ihr beleidigendes Benehmen gegenüber unseren Mitgliedern ansehen zu müssen. Sie stürmte in unsere Kirche zu jeder Tages- und Nachtzeit, um unsere Mitglieder wüst zu beschimpfen, Kircheneigentum zu zerstören oder Gegenstände der Kirche mitzunehmen. Sie schüttete sogar Wasser mit menschlichen Fäkalien über unsere Mitglieder. Wenn sie kam, war es für uns unmöglich, einen Gottesdienst abzuhalten. Als ich aus dem Cedar Mun Gefängnis entlassen wurde, willigte ich schließlich in die Forderungen ihrer Familie ein und setzte meine Unterschrift auf die Scheidungspapiere. Ich wurde gegen meine eigenen Prinzipien zur Scheidung gezwungen. Wenn ich heute an meine damalige Frau denke, tut sie mir sehr leid. Der Einfluss ihrer Familie, die starke Christen waren, sowie die Leiter der etablierten Kirchen Koreas, waren im hohen Maße mitverantwortlich für ihr Verhalten. Bevor wir geheiratet hatten, war sie so klar und entschlossen gewesen. Die Art und Weise, wie sie sich veränderte, gibt uns ein Beispiel dafür, wie sehr wir uns vor der Macht sozialer Vorurteile und festgefahrener Konzepte in Acht nehmen müssen. Ich erlebte beides, den Schmerz der Scheidung und den Schmerz, als Heretiker gebrandmarkt zu werden. Doch ich beugte mich nicht. Dies waren Dinge, die ich auf meinem Weg, die Menschheit von der ursprünglichen Sünde zu erlösen, erdulden musste. Ich musste sie durchstehen, um auf dem Weg ins Himmelreich voranschreiten zu können. Vor dem Morgengrauen ist es am dunkelsten. Ich überwand die Finsternis, indem ich an Gott festhielt und zu ihm betete. Außer den flüchtigen Momenten des Schlafes verbrachte ich all meine verfügbare Zeit im Gebet. Das Wichtigste ist ein aufrichtiges Herz. Nach 3 Monaten kam ich in die Welt zurück, nachdem man mich für unschuldig befunden hatte. Ich erkannte mehr als je zuvor, dass ich Gott einen enormen Dank schuldete. Um diese Schuld zu begleichen, suchte ich einen Ort, an dem unsere Kirche einen neuen Anfang machen konnte. Ich betete jedoch nicht mit Worten wie »Gott, erbaue uns eine Kirche«. Ich beklagte mich nie über unser kleines, bescheidenes Gebäude, das wir bis dahin als Kirche verwendet hatten. Noch schämte ich mich dafür. Ich war dankbar, einen Platz zum Beten zu haben. Ich wünschte mir nie einen großen oder komfortablen Ort. Dennoch brauchten wir einen Ort, an dem unsere Mitglieder zusammenkommen und Gottesdienste abhalten konnten. Darum nahmen wir einen Kredit von 2 Millionen Won auf und erwarben ein Haus in nicht so gutem Zustand, das an einem Hügel in Jongpadong lag. Es war eines der vielen Häuser, die damals als Feindeigentum kategorisiert worden waren, was bedeutete, dass es leer stand, seitdem es von den Japanern, die Korea zur Zeit der Befreiung unserer Nation verlassen hatten, aufgegeben worden war. Es war ein kleines Haus mit einer Bodenfläche von ungefähr 65 Quadratmeter. Es stand am Ende einer langen, engen Gasse. Auf das Haus zuzugehen, war wie durch einen langen, dunklen Tunnel zu gehen. Alle Pfeiler und Wände waren von Schmutz bedeckt, was uns fragen ließ, was dort wohl passiert war, bevor wir kamen. Ich arbeitete 4 Tage lang mit den jungen Leuten unserer Kirche, um den ganzen Schmutz mit Natronlauge herunterzuschrubben. Nach unserem Umzug in die Jongpadong-Kirche konnte ich kaum schlafen. Ich saß vornübergebeugt im Gebet auf dem Boden des Schlafzimmers bis 3 oder 4 Uhr morgens. Dann machte ich ein Nickerchen bis 5, aber dann stand ich auf, um mit den Aktivitäten des Tages zu beginnen. Diesen Lebensstil behielt ich 7 Jahre lang bei. Obwohl ich täglich nur 1 oder 2 Stunden Schlaf bekam, fühlte ich mich während des Tages nie schläfrig. Meine Augen leuchteten hell wie der Morgenstern. Ich fühlte mich nie müde. Mein Kopf war so voller Dinge, die es zu tun gab, dass ich nicht einmal Zeit mit Essen verschwenden wollte. Anstatt meinen Mitmenschen Zeit zu geben, um einen Tisch für meine Mahlzeiten zu decken, aß ich auf dem Boden. Gib dich total hin, übe dich in völliger Hingabe, auch wenn du müde bist, gib dich total hin bis zur Erschöpfung. Ich sagte ständig diese Sätze zu mir selbst. Ich betete inmitten fortgesetzter Opposition und falscher Anklagen mit dem Gedanken, dass ich Samen säte, um eines Tages reiche Früchte zu ernten. Wenn die Früchte nicht in Korea geerntet werden könnten, so war ich überzeugt, dass sie woanders in der Welt geerntet werden würden. 1 Jahr nach meiner Haftentlassung hatte unsere Kirche 400 Mitglieder. Während meines Gebetes rief ich ihre Namen, eine nach dem anderen, laut aus. Ihre Gesichter zogen im Geiste an mir vorbei, sogar bevor ich ihre Namen nannte. Einige weinten, einige lachten. Durch meine Gebete konnte ich sagen, wie es jedem Einzelnen ging und ob sie unter einer Krankheit litten. Manchmal, wenn ich ihre Namen im Gebet laut ausrief, erhielt ich eine Inspiration, dass eine bestimmte Person an diesem Tag zur Kirche kommen würde. Die Person kam dann mit Sicherheit. Wenn ich zu jemandem ging, der in meinem Gebet krank zu sein schien und ihn fragte, »Bist du krank?« bejahte es die Person. Die Mitglieder waren überrascht, dass ich wusste, wann sie krank waren, ohne dass es mir jemand gesagt hatte. Jedes Mal, wenn sie mich fragten, wie machst du das, antwortete ich einfach mit einem Lächeln. Etwas Ähnliches geschah, als wir eine heilige Segnungszeremonie vorbereiteten. Vor Beginn der Zeremonie fragte ich alle Braut- und Bräutigam-Kandidaten, ob sie ihre Reinheit bewahrt hätten. Als ich einen bestimmten Bräutigam-Kandidaten fragte, antwortete er mit lauter Stimme, dass er rein geblieben sei. Ich fragte ihn ein zweites Mal und wieder versicherte er mir, dass er rein sei. Ich fragte ihn ein drittes Mal und wieder gab er dieselbe Antwort. Ich sah ihm in die Augen und sagte, »Du hast deinen Militärdienst in Huachon, Gwangwon-Provinz geleistet, nicht wahr?« Diesmal antwortete er mit einer angsterfüllten Stimme, »Ja.« »Du hast einmal frei bekommen und auf dem Weg nach Seoul bist du in ein Gasthaus eingekehrt, nicht wahr? Und in jener Nacht hattest du verbotenen Sex mit einer Frau, die einen roten Rock trug. Ich weiß genau, was du getan hast. Warum lügst du?« Ich wurde sehr wütend auf den Mann und jagte ihn aus der Halle der Segnungszeremonie. Wenn man die Augen seines Herzens offen hält, kann man sogar verborgene Dinge sehen. Manche fühlten sich mehr wegen solcher paranormalen Phänomene zu unserer Kirche hingezogen als wegen der Lehre. Manche Menschen glauben, dass geistige Kräfte am wichtigsten sind. Phänomene, die oft als Wunder bezeichnet werden, führen jedoch tendenziell dazu, die Leute in der Gesellschaft im Allgemeinen zu verwirren. Ein Glaube, der auf unerklärlichen oder übernatürlichen Ereignissen basiert, ist kein gesunder Glaube. Alle Sünden müssen durch Wiedergutmachung gelöst werden. Das kann nicht vollbracht werden, indem man sich auf geistige Kräfte verlässt. Als unsere Kirche reifer wurde, hörte ich auf, zu den Mitgliedern über die Dinge zu sprechen, die ich mit den Augen meines Herzens sah. Die Zahl der Mitglieder wuchs weiterhin. Ob ich Dutzenden oder Hunderten von Menschen gegenüberstand, ich handelte immer in der gleichen Weise, als ob nur eine Person da wäre. Ich hörte zu, wann immer mir jemand etwas über seine oder ihre persönliche Situation erzählen wollte, ob es eine alte Frau oder ein junger Mann war. Ich hörte stets mit Hingabe zu, als wäre es die einzige Person, mit der ich zu tun hätte. Die Mitglieder sagten, niemand in Korea hört mir so gut zu wie Reverend Moon. Eine Großmutter begann ihre Geschichte zu erzählen, angefangen von ihrer Hochzeit bis schließlich zur Krankheit ihres Mannes. Ich höre gern anderen Menschen zu, wenn sie über sich selbst sprechen. Wenn Menschen sich mir gegenüber öffnen und über sich erzählen, merke ich nicht einmal, wie die Zeit vergeht. Ich höre ihnen 10 oder sogar 20 Stunden zu. Menschen, die erzählen möchten, spüren einen inneren Drang. Sie suchen nach Lösungen für ihre Probleme. Darum fühle ich, dass ich ihnen mit meiner ganzen Hingabe zuhören muss. Das ist der Weg, ihr Leben zu lieben und die Dankbarkeit, die ich für mein eigenes Leben schulde, zu zeigen. Das Wichtigste ist, das Leben als etwas Wertvolles zu erachten. Genauso wie ich anderen aufrichtig zuhörte, teilte ich leidenschaftlich mein Herz mit ihnen und betete unter Tränen für sie. Wie oft habe ich mit Tränen die Nacht hindurch gebetet. Tränen durchtränkten den Holzboden an der Stelle, an der ich betete, und er hatte keine Gelegenheit zu trocknen. Später, als ich in den Vereinigten Staaten war, erhielt ich die Nachricht, dass Kirchenmitglieder planten, die Zhongbadong-Kirche umzubauen. In großer Eile sandte ich ein Telegramm und bat sie unverzüglich, die Arbeit am Kirchengebäude einzustellen. Diese Kirche verkörpert eine unwiederbringliche Periode meiner persönlichen Geschichte. Doch noch viel wichtiger, sie gibt ein direktes Zeugnis über die Geschichte unserer Kirche. Wie wunderbar sie auch immer restauriert worden wäre, welchen Nutzen hätte es gehabt, wenn ein Zeugnis unserer Geschichte dadurch zerstört worden wäre? Was zählt, ist nicht ein schönes Äußeres, sondern das geheime, tränenreiche Leben, das in jenem Gebäude wohnt. Es mag nicht bestimmten Anforderungen entsprechen, doch es verkörpert eine Tradition und darin liegt ein Wert. Menschen, die ihre eigene Tradition nicht respektieren können, werden mit Sicherheit scheitern. In die Pfeiler der Zhongbadong-Kirche wurde Geschichte eingeschnitzt. Wenn ich einen bestimmten Pfeiler betrachte, erinnert er mich daran, dass ich mich an diesen Pfeiler festgeklammert und wegen einer bestimmten Sache geweint habe. Diese Pfeiler zu sehen, bringt mich wieder zum Weinen. Einen Türrahmen zu sehen, der etwas gekrümmt ist, erinnert mich an die Vergangenheit. Jetzt ist allerdings der alte Holzboden verschwunden. Die Fußbodenbretter, auf denen ich vorübergebeugt betete und so viele Tränen vergoss, sind nun verschwunden und auch die Spuren jener Tränen sind fort. Ich brauche die Erinnerungen an jenen Schmerz. Es macht nichts, wenn die äußere Erscheinung oder der Stil altmodisch ist. Viel Zeit ist vergangen und nun haben wir viele Kirchen, die gut gebaut sind. doch ich würde lieber zum kleinen Haus auf dem Hügel in Zhongpadong gehen und dort beten. Dort fühle ich mich wohler. Mein gesamtes Leben habe ich damit verbracht, zu beten und zu predigen, doch selbst heute noch zittere ich, wenn ich vor einer Gruppe von Menschen stehe. Das ist so, weil viele Menschenleben gerettet werden oder verloren gehen, wenn man in einer solchen Position steht und über öffentliche Dinge spricht. Es ist für mich von höchster Wichtigkeit, dass ich die Menschen, die meine Worte hören, auf den Pfad des Lebens führen kann. Das sind die Momente, in denen ich eine klare Linie auf dem Scheideweg zwischen Leben und Tod ziehe. Selbst heute plane ich meine Predigt nicht im Voraus. Ich bin besorgt, dass andernfalls meine persönliche Meinung den Inhalt beeinflussen könnte. Mit einer solchen Vorbereitung könnte ich angeben und zeigen, wie viel Wissen ich in meinem Kopf gespeichert habe, jedoch mein aufrichtiges und leidenschaftliches Herz könnte ich nicht ausschütten. Bevor ich damals in der Öffentlichkeit erschien, bekundete ich meine Hingabe, indem ich mindestens 10 Stunden im Gebet verbrachte. Auf diese Weise setzte ich tiefe Wurzeln. Selbst wenn einige Blätter eines mächtigen Baumes von Raupen gefressen werden, bleibt der Baum gesund, wenn die Wurzeln tief genug sind. Meine Worte mögen manchmal ein wenig unangenehm sein, doch alles wird in Ordnung sein, solange ein aufrichtiges Herz dabei ist. In den frühen Jahren unserer Kirche trug ich eine alte US-Militärjacke und einen Arbeitsanzug, die ich schwarz gefärbt hatte. Ich predigte mit solcher Hingabe, dass Schweiß und Tränen an mir herunterliefen. Nicht ein Tag verging, ohne dass ich laut weinte. Mein Herz füllte sich mit Emotionen und Tränen rannen aus meinen Augen und liefen über mein Gesicht. In jenen Zeiten schien es, als wäre mein Geist kurz davor, meinen Körper zu verlassen. Es fühlte sich an, als ob ich am Rande des Todes stehen würde. Meine Kleidung war mit Schweiß durchtränkt und Schweißperlen liefen mir das Gesicht hinunter. In den Tagen der Zhongpadong-Kirche ging jeder durch Schwierigkeiten. Doch Hyobon Yu erduldete besondere Widrigkeiten. Er litt unter einer Lungenkrankheit und obwohl es schwierig für ihn war, lehrte er 3 Jahre und 8 Monate lang die Glaubensinhalte unserer Kirche 18 Stunden täglich. Wir konnten es uns nicht leisten, gut zu essen. Wir aßen Gerste statt Reis und ernährten uns von 2 Mahlzeiten pro Tag. Unsere einzige Beilage war roher Kimchi, der nur eine einzige Nacht lang gegärt hatte. Hyobon Yu mochte gern kleine, gesalzene Garnelen. Er stellte einen Behälter mit diesen kleinen Garnelen in eine Ecke des Raumes und gelegentlich ging er mit einem paar Essstäbchen hin und aß einige davon. Auf diese Weise konnte er jene schwierigen Tage überstehen. Es schmerzte mein Herz, Hyobon Yu erschöpft auf dem Boden liegen zu sehen, hungrig und müde. Ich wollte ihm gesalzene Meeresschnecken geben, doch das war in jenen Tagen viel zu teuer für uns. Es schmerzt mich noch heute, wenn ich daran denke, wie hart er gearbeitet und versucht hat, meine Worte, die wie ein Wasserfall aus mir herausströmten, aufzuzeichnen, obwohl er krank war. Doch die harte Arbeit und die Opferbereitschaft der Mitglieder wuchs die Kirche stetig. Der Songhwa Schülerverein wurde für Schüler der Mittel- und Oberschulen gegründet. Sie waren so inspiriert, dass sie ihre Mittagsverpflegung, die ihre Mütter für sie vorbereitet hatten, hergaben, so dass unsere Pioniermissionare essen konnten. Aus eigener Initiative machten die Schüler eine Liste, um abwechselnd ihr Mittagessen zur Verfügung zu stellen. Die Missionare, die das Essen von Schülern bekamen, wussten, dass die Schüler an dem Tag ihre Mahlzeit ausließen und Hunger litten. Daher aßen sie dieses Mittagessen unter Tränen. Die Hingabe der Schüler war noch beeindruckender als die Mahlzeit selbst und wir verdoppelten unsere Entschlossenheit, den Willen Gottes zu verwirklichen, selbst wenn wir unser Leben dafür opfern müssten. Obwohl es eine schwierige Zeit war, sandten wir Missionare in viele Teile des Landes. Trotz der demütigen Sehnsucht der Mitglieder macht eine Welle niederträchtiger Gerüchte es schwer für sie, sich frei zu fühlen und sich zur Vereinigungskirche zu bekennen. Sie gingen in die Wohngegenden, kehrten die Straßen und halfen bedürftigen Menschen. Abends lehrten unsere Missionare Lesen und Schreiben und erzählten den Menschen vom Wort Gottes. Sie dienten den Menschen auf diese Weise mehrere Monate lang und bauten so Vertrauen auf. Dadurch wuchs unsere Kirche weiterhin. Ich habe jene Mitglieder nicht vergessen, die, obwohl sie sehr gern an der Universität studiert hätten, sich stattdessen entschieden, bei mir zu bleiben und Kirchenarbeit zu leisten. Viertes Kapitel. Beginn unserer weltweiten Mission. Gottes Weg gehen, ohne an mein eigenes Leben zu denken. Sobald ich aus dem Sedamun-Gefängnis entlassen worden war, ging ich zum buddhistischen Gapsa-Tempel auf dem Berg Gyorjong in der Provinz Chungcheong. Meine Wunden von der Folterungen im Sedamun-Gefängnis mussten heilen. Ich brauchte auch einen Wald, in dem ich beten und mir Gedanken über die Zukunft unserer Kirche machen konnte. Das war kurz nach dem Ende des Koreakrieges. In dieser Zeit war es oft schwierig, genug Nahrung zum Überleben zu finden. Trotz dieser momentanen Schwierigkeiten war es für mich jedoch sehr wichtig, längerfristige Pläne zu machen. Wir hatten immer noch keine Kirche, die groß genug war, allen Mitgliedern für einen Gottesdienst Platz zu bieten. Doch ich fühlte, dass es wichtig war, sich Gedanken über die fernere Zukunft zu machen. Als Folge des Zusammenbruchs der japanischen Kolonialherrschaft und der Befreiung Koreas im Jahr 1945 gab es keine diplomatischen Beziehungen mehr zwischen den beiden Ländern. Japan hatte die Regierung in Seoul nicht anerkannt und Korea betrachtete Japan als Feindesland. In Anbetracht der Gesamtsituation der Welt war ich der Überzeugung, dass es wichtig war, den Kontakt zwischen den beiden Ländern wiederherzustellen. Es gab einige Versuche, Missionare nach Japan zu schicken, aber sie blieben ohne Erfolg. Am Ende war es Bong Chun-chö, der diese Aufgabe erfüllte. 1958 traf ich mich mit Bong Chun-chö auf dem Berg hinter dem Gapsa-Tempel. Ich sagte zu ihm, du musst sofort nach Japan gehen, du kannst erst nach Korea zurückkehren, nachdem du erfolgreich warst. Ja, antwortete er, ohne zu zögern. Wir beide sangen dann ein koreanisches christliches Lied, das mit folgenden Worten beginnt. Von Gott gerufen, ehren wir den Ruf. Herr, was immer du sagst, wir werden überall hingehen. Wir gingen in Hochstimmung zusammen den Berg hinunter. Er fragte nie, wie er sich in Japan finanzieren oder seine Missionsarbeit dort beginnen sollte. Bong Chun-chö war ein derartig mutiger Mann. Den meisten Koreanern war damals das Reisen nach Japan nicht erlaubt. Seine einzige Möglichkeit war, zu versuchen, ohne Visum nach Japan zu gelangen. Er würde viel erdulden müssen. Bong Chun-chö wusste nicht einmal, ob er nach Japan einreisen konnte, doch er war bereit, wenn nötig, sein Leben dafür zu geben. Ich legte all meine anderen Arbeiten beiseite, setzte mich in ein kleines Zimmer in unserer Kirche, aß nichts und schlief nicht, sondern betete so lange, bis ich erfuhr, dass er sicher in Japan angekommen war. Wir hatten sogar einen Kredit von 1,5 Millionen Won aufgenommen, um ihn losschicken zu können. Es gab viele Mitglieder, die nichts zu essen hatten, aber Japan zu missionieren war so wichtig, dass alles andere dahinter zurücktreten musste. Und glücklicherweise wurde Bong Chun-chö gleich nach seiner Ankunft in Japan verhaftet. Er wurde bis zu seiner Abschiebung nach Korea ins Gefängnis gesteckt, zuerst in Hiroshima und später in Yamaguchi. Während seines Gefängnisaufenthalts beschloss er, lieber zu sterben, als zurückgeschickt zu werden. Und so begann er zu fasten. Während des Fastens bekam er hohes Fieber. Die japanischen Behörden verlegten ihn in ein Krankenhaus und verschoben seine Abschiebung bis zu seiner Genesung. Im Krankenhaus schaffte er es, aus der Haft zu entfliehen. Nach 1,5 Jahren ständiger Bemühungen unter Einsatz seines Lebens konnte Bong Chun-chö die Kirche im Oktober 1959 in Japan etablieren. Weitere 6 Jahre lang gab es keine diplomatischen Beziehungen zwischen Korea und Japan. Korea lehnte alle Vorschläge ab, die Kontakte zu Japan wieder aufzunehmen. Die schmerzvollen Erinnerungen an die japanische Kolonialherrschaft waren noch zu frisch. Ich hatte es geschafft, dass sich unser Missionar zum Wohle der Zukunft Koreas in das Feindesland hineingeschmuggelt hatte. Anstatt jeglichen Kontakt zu verweigern, musste Korea Japan missionieren, damit es bei den bilateralen Beziehungen in der Position des Seniorpartners stehen würde. Korea war materiell gesehen verarmt. Deshalb musste es einen Kanal zur japanischen Führung finden, Japan auf seine Seite bringen und sich dann mit den Vereinigten Staaten verbünden. Auf diese Weise konnte Korea überleben. Als Ergebnis der erfolgreichen Bemühungen, einen Missionar nach Japan zu schicken und auf der Grundlage der von Bong Chun-chö geleisteten Opfer, trat ein außergewöhnlicher Jugendleiter namens Osami Kubuki zusammen mit einer Gruppe junger Leute, die ihm nachfolgten, der Kirche bei. Unsere japanische Kirche wurde infolge ihrer Arbeit sicher etabliert. Im folgenden Jahr schickten wir Missionare nach Amerika. Dieses Mal gab es keine Visaprobleme. Alle bekamen vor ihrer Abreise Pässe und Visa. Für die Pässe erhielten wir Hilfe von einigen Kabinettsmitgliedern der Liberalen Partei, die mitverantwortlich für meine Inhaftierung in Sol-de-Mun-Gefängnis gewesen waren. Zuvor hatten sie uns bekämpft, doch jetzt halfen sie uns. Zu jener Zeit schien Amerika sehr weit entfernt zu sein. Einige von unseren Mitgliedern waren gegen die Idee, Missionare nach Amerika zu schicken. Sie hielten es für wichtiger, zuerst unser Fundament in Korea zu vergrößern. Doch ich überzeugte sie, dass es wichtig war, indem ich darauf hinwies, dass auch Korea vernichtet werden würde, wenn die Probleme in Amerika nicht gelöst werden konnten. Im Januar 1959 schickten wir Jung und Kim, eine der Professorinnen, die von der EWA-Frauenuniversität entlassen worden waren, nach Amerika. Im September des gleichen Jahres schickten wir David S.C. Kim dorthin. Die Arbeit, welche die beiden begannen, war bereits auf die ganze Welt ausgerichtet. Geld sollte ehrenvoll erworben und nicht ohne Gebet ausgegeben werden. Gelder, die durch geschäftliche Unternehmungen angesammelt werden, sind heilig. Damit ein Geschäftsgewinn heilig sein kann, ist es jedoch wichtig, nicht zu lügen und keinen übermäßigen Gewinn zu machen. Wenn wir ein Geschäft betreiben, müssen wir immer ehrlich sein und niemals mehr als 30% Gewinn machen. Geld, das auf diese ehrenvolle Weise erwirtschaftet wird, muss natürlich mit Bedacht verwendet werden. Es muss für ein klares Ziel und einen klaren Zweck ausgegeben werden. Dieses Prinzip einer guten Unternehmensführung habe ich mein ganzes Leben lang in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, dass der Zweck eines Geschäftes nicht nur im Geldverdienen besteht. Es dient auch dazu, die Missionsarbeit, das heißt die Arbeit Gottes, zu unterstützen. Ein Grund dafür, Geldmittel für die Missionsarbeit durch Unternehmen zu schaffen, war, dass ich für diesen Zweck kein Geld von unseren Mitgliedern nehmen wollte. Egal wie erhaben der Zweck auch sein mag, man kann nicht Missionare nach Übersee schicken, indem man sich das einfach nur wünscht, sondern man braucht auch Geld dafür. Diese Gelder sollten im Namen der Kirche erarbeitet werden. Gelder für die Missionsarbeit mussten auf eine ehrenvolle Weise verdient werden. Nur dann konnten wir auf alles, was wir taten, stolz sein. Während ich verschiedene Möglichkeiten des Geldverdienens in Betracht zog, fielen mir Briefmarken auf. Damals schlug ich den Mitgliedern vor, dass sie sich mindestens 3-mal im Monat gegenseitig schreiben sollten. Einen Brief zu verschicken kostet 40 Won, doch ich machte den Vorschlag, 40 Ein-Won-Briefmarken statt einer 40-Won-Briefmarke zu benutzen. Wir nahmen die entwerteten Briefmarken von diesen Briefen, verkauften sie und konnten im ersten Jahr 1 Million Won erzielen. Als die Mitglieder sahen, dass gebrauchte Briefmarken, die unbedeutend erschienen, so viel Geld von Briefmarkensammlern einbringen konnten, verfolgten sie diese Arbeit 7 weitere Jahre lang. Wir verkauften auch Schwarz-Weiß-Fotos von berühmten Plätzen oder bekannten Unterhaltungskünstlern, die wir selbst mit Farbe angemalt hatten. Auch dieses Geschäft leistete einen bedeutenden Beitrag zur Unterstützung unserer Kirchenaktivitäten. Als die Kirche sich vergrößerte, reichten Briefmarken und kolorierte Fotos nicht mehr aus, um die Mittel, die wir für unsere Missionsarbeit brauchten, zu erwirtschaften. Wir mussten unsere Geschäftstätigkeit auf eine höhere Ebene stellen, wenn wir es schaffen wollten, Missionare in die ganze Welt zu schicken. Im Jahr 1962, bevor die koreanische Regierung die Währung umstellte, wurde eine Drehbank, die die Japaner benutzt und 1945 zurückgelassen hatten, für 720.000 Won gekauft. Nach der Währungsreform war sie 72.000 Won wert. Die koreanische Währung wurde an den US-Dollar angebunden. 125 Won für einen Dollar. Dadurch war der offizielle Wert dieser Investition 576 Dollar. Wir stellten die Drehbank in den Briquet-Lagerraum jenes Gebäudes, des sogenannten Haus des Feindes, das wir als unsere Kirche benutzten. Das Unternehmen nannten wir dann Tongil Industries. Für euch mag diese Drehbank unbedeutend erscheinen, erklärte ich den Mitgliedern. Ihr mögt euch fragen, was für ein Geschäft wir mit dem Aufstellen einer alten, gebrauchten Maschine machen können. Doch zu dieser Maschine werden in Kürze noch weitere kommen. Es werden daraus 7.000 oder sogar 70.000 Drehbänke werden. Die Firma wird sich zusammen mit der koreanischen Verteidigungs- und Automobilindustrie entwickeln. Diese Maschine, die wir heute aufgestellt haben, wird ganz sicher zum Grundstein für die Errichtung der Automobilindustrie unseres Landes werden. Habt nur Glauben, seid davon überzeugt, dass dies ganz sicher geschehen wird. So sprach ich damals zu unseren Mitgliedern, die vor dem Brikett-Lagerraum versammelt waren. Es war ein bescheidener Anfang, aber unser Ziel war erhaben und weitsichtig. Sie befolgten meine Anweisungen und arbeiteten hingebungsvoll. Als Ergebnis konnten wir 1963 ein weiteres, größeres Projekt beginnen. Es war der Bau eines Fischerbootes. Das Boot wurde im Hafen von Incheon im Mansok-Dong-Abschnitt zu Wasser gelassen und auf den Namen John Song-ho, also Sieg des Himmels, getauft. Etwa 200 Leute nahmen an dieser Zeremonie teil, als das Boot vom Stapel lief und hinaus auf das Meer geschickt wurde. Wasser ist die Quelle des Lebens. Wir wurden alles aus dem Schoß unserer Mutter geboren. Im Mutterleib ist Wasser, also sind wir aus dem Wasser geboren. Ich ließ das Boot vom Stapel laufen, in dem Glauben, dass wir in ähnlicher Weise, wie wir das Leben aus dem Wasser erhalten, auf die Meere hinausfahren und dort eine Reihe von Prüfungen bestehen sollten, um fähig zu werden, alle Herausforderungen, denen wir an Land begegnen werden, zu meistern. Chong Song Ho war ein außergewöhnliches Boot. Es fuhr im ganzen gelben Meer und man konnte damit viele Fische fangen. Doch die Reaktion vieler Mitglieder war, dass wir genug an Land zu tun hätten und es keine Notwendigkeit gäbe, auf das Meer hinauszufahren und Fische zu fangen. Ich fühlte jedoch, dass sich die Welt kurz vor dem Eintritt in ein ozeanisches Zeitalter befand. Der Stapellauf der Chong Song Ho war ein kleiner, aber bedeutender erster Schritt für die Eröffnung eines solchen Zeitalters. Ich stellte mir schon bildlich den weiten Ozean mit vielen Booten vor, die größer und schneller waren als die Chong Song Ho. Die Macht des Tanzes bewegt die Welt. Wir waren keine reiche Kirche. Wir waren eine arme Kirche, die von Leuten gegründet worden war, die nicht einmal richtig satt werden konnten, weil sie nicht genug zu essen hatten. Es gab keine schönen Gebäude, wie andere Kirchen sie hatten. Wir aßen Gerste, wenn andere Reis hatten, und wir sparten jeden kleinen Geldbetrag. Dann teilten wir das Geld mit Leuten, die noch ärmer waren als wir. Unsere Missionare schliefen in ungeheizten Räumen und legten ihre Schlafdecken auf den nackten Zementboden. Bei vielen Mahlzeiten kam es häufig vor, dass sie ihren Hunger nur mit ein paar gekochten Kartoffeln stillen konnten. Auf jeden Fall taten wir unser Bestes, um kein Geld für uns selbst zu verbrauchen. 1963 benutzten wir das Geld, das wir auf diese Weise gespart hatten, um 17 Kinder auszuwählen und mit ihnen eine Kindertanzgruppe mit dem Namen Little Angels aufzubauen. In jener Zeit gab es in Korea nur sehr wenig Kulturveranstaltungen. Wir hatten nichts, was wir selbst anschauen und dessen wir uns erfreuen konnten, geschweige denn irgendwelche Vorführungen, die wir Menschen aus anderen Ländern zeigen konnten. Jeder war zu sehr damit beschäftigt zu überleben, so dass keiner daran dachte, wie koreanische Tänze aussahen oder dass wir ein 5000-jähriges kulturelles Erbe besaßen. Ich hatte den Plan, diesen 17 Kindern das Tanzen beibringen zu lassen und sie dann hinaus in die Welt zu schicken. Viele Ausländer wussten über Korea nur, dass es ein armes Land war, in dem ein schrecklicher Krieg stattgefunden hatte. Ich wollte ihnen die wunderschönen Tänze Koreas zeigen, damit sie verstehen würden, dass das koreanische Volk eine reiche Kultur besitzt. Und wenn wir noch so sehr darauf beharrten, dass wir ein Volk mit einer 5000-jährigen kulturellen Tradition sind, niemand würde uns glauben, wenn wir ihnen nichts zeigen konnten. Unsere Tänze mit Tänzerinnen, die wunderschöne bodenlange Hanboks, traditionelle koreanische Kleider für Frauen, tragen und sich sanft im Kreis drehen, sind ein wunderbares kulturelles Erbe, das den westlichen Menschen eine ganz neue Erfahrung bieten kann. Denn sie sind hauptsächlich daran gewöhnt, Tänzerinnen und Tänzer mit entblößten Beinen herumspringen zu sehen. Unsere Tänze sind erfüllt von der schmerzvollen Geschichte des koreanischen Volkes. Die Bewegungen in koreanischen Tänzen, bei denen die Tänzerinnen ihre Köpfe leicht zur Seite neigen und sich vorsichtig bewegen, als ob sie keine unangemessene Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollten, wurden von Koreanern kreiert, deren 5000-jährige Geschichte mit Leid erfüllt war. Wenn die Tänzerin einen Fuß hebt, der in einem weißen Beoson steckt, einer traditionellen koreanischen Socke, und einen Schritt nach vorne macht, dreht sie leicht ihren Kopf und hebt ihre Hand. Während ich das anschaue, scheint die sanfte Feinheit ihrer Bewegung alle Sorgen und Frustrationen in meinem Herzen hinwegzuschmelzen. Es wird nicht versucht, die Zuschauer mit lauter Stimme und vielen Worten zu beeindrucken. Stattdessen berührt jede Tanzbewegung, die mit größter Leichtigkeit und Feinheit ausgeführt wird, die Herzen des Publikums. Das ist die Macht der Kunst. Sie schafft die Möglichkeit, dass Menschen, die die Sprache des anderen nicht verstehen, miteinander kommunizieren können. Sie vermag es, dass Menschen, die die Geschichte des anderen nicht kennen, das Herz des anderen verstehen. Insbesondere der unschuldige Gesichtsausdruck und das strahlende Lächeln der Kinder würden sicherlich das düstere Bild eines Landes völlig wegwischen, das gerade einen Krieg erlebt hat. Ich gründete diese Tanzgruppe, um die Tänze unserer 5000-jährigen Geschichte den Menschen in den Vereinigten Staaten, dem zu jener Zeit fortschrittlichsten Land, vorzustellen. Doch die Gesellschaft um uns herum überhäufte uns mit Kritik. Bevor sie überhaupt die Little Angels tanzen gesehen hatten, begannen sie zu kritisieren. Die Frauen in der Vereinigungskirche tanzen Tag und Nacht und jetzt sieht es so aus, als ob sie Kinder geboren haben, die auch nur tanzen, lautete ihre ungeheuerliche Kritik. Keines von diesen Gerüchten konnte jedoch meine Entschlossenheit erschüttern. Ich war mir meiner Sache sicher und wollte der Welt zeigen, wie koreanische Tänze aussehen. Ich wollte, dass die Leute, die uns beschuldigt hatten, nackt zu tanzen, nun die wunderschönen, sanften Bewegungen der Tänzerinnen sehen, wie sie sich in ihren Beoson-Socken leichtfüßig bewegen. Dies sind keine wilden, verdrehten Tänze ohne einen Rhythmus. Es sind sanfte Tänze, gezeigt von unschuldigen Tänzerinnen, die in den traditionellen Gewändern unseres Landes gekleidet sind. Engel öffnen einen Pfad durch einen dunklen Wald. Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Nachkommen hinterlassen sollten, wenn wir sterben. Das eine ist Tradition und das andere ist Bildung. Ein Volk ohne Tradition hat keinen Bestand. Tradition ist die Seele, die es einem Volk ermöglicht, weiter zu bestehen. Ein Volk ohne Seele kann nicht überleben. Der zweite wichtige Punkt ist Bildung. Ein Volk kann ebenfalls nicht bestehen, wenn es seine Nachkommen nicht bildet. Bildung gibt uns die Kraft, mit neuen Erkenntnissen und Zielsetzungen zu leben. Durch Bildung erwerben die Menschen Weisheit für ihr Leben. Jeder, der nicht lesen kann, wird unwissend bleiben, aber wenn eine Person gebildet ist, wird sie erkennen, wie sie ihre Weisheiten in der Welt benutzen kann, um das eigene Leben zu meistern. Bildung hilft uns, die Prinzipien zu verstehen, nach denen unsere Welt funktioniert. Um eine neue Zukunft zu erschließen, müssen wir einerseits an unsere Nachkommen die Tradition weitergeben, die uns über tausende von Jahren überliefert wurde, und andererseits ihnen auch Bildung und Wissen über neue Dinge vermitteln. Wenn Tradition und neues Wissen in angemessener Weise in unserem Leben integriert sind, werden sie eine ursprüngliche Kultur hervorbringen. Tradition und Bildung sind beide wichtig, und es ist unmöglich zu sagen, welches von beiden Vorrang hat. Die Weisheit, diese zwei zu integrieren, erhalten wir auch durch Bildung. Zeitgleich mit der Gründung der Tanzgruppe gründete ich auch die Little Angels School of the Arts, später umbenannt in Sonhwa Arts School. Der Zweck dieser Schule war es, durch die Kunst unsere Ideale in der Welt zu verbreiten. Die Frage, ob wir überhaupt die Fähigkeit hatten, eine Schule zu führen, war zweitrangig. Zuerst setzte ich meinen Plan in die Tat um. Wenn der Zweck klar und gut ist, sollte man ihn schnell in die Tat umsetzen. Ich wollte Kinder dazu erziehen, den Himmel, ihr Land und die Menschheit zu lieben. Ich schrieb mein Motto für die Schule als Kalligraphie mit chinesischen Schriftzeichen. Sie bedeuteten: Liebe den Himmel, liebe die Menschheit, liebe das Land. Jemand fragte mich damals: Warum stellst du Liebe das Land ans Ende, wenn du sagst, euer Zweck ist, der Welt die einzigartige koreanische Kultur zu zeigen? Ich gab ihm folgende Antwort: Wenn ein Mensch den Himmel und die Menschheit liebt, dann hat er schon sein Land geliebt. Das Land zu lieben ist damit bereits erfüllt. Wenn ein Koreaner es schafft, dass ihn die Welt respektiert, dann hat er schon das Ziel erfüllt, dass die Welt etwas über Korea erfährt. Die Little Angels traten in vielen Ländern auf und zeigten die großartige koreanische Kultur. Doch sie machten niemals irgendwelche nationalistischen Ansprüche für ihr Land geltend. Das Bild von Korea als einem Land mit einer großen Kultur und Tradition wurde tief in die Herzen der Menschen eingepflanzt, die ihre Vorführungen sahen und sich bei ihnen mit großem Applaus bedankten. In diesem Sinne haben die Little Angels mehr dazu beigetragen, Korea der Welt vorzustellen als irgendein anderer und sie haben dadurch ihre Liebe für ihr Land gezeigt. Es erfüllt mich jedes Mal mit großer Befriedigung, wenn ich die Aufführungen von Sumi Jo und Jung-ok Shin sehe, die als Absolventen der Sonwa Arts School weltberühmte Sängerinnen geworden sind, genauso wie von Julia Moon und Soo Jin Kang, die zu den besten Ballerinen der Welt gehören. Seit 1965, als die Little Angels ihren ersten Überseeauftritt in den Vereinigten Staaten hatten, haben sie die wunderschöne Tradition Koreas auf der ganzen Welt vorgestellt. Sie wurden von der britischen Königsfamilie eingeladen, um im Beisein von Königin Elisabeth II. Aufzutreten. Sie wurden eingeladen, an der 200-Jahr-Feier in den Vereinigten Staaten teilzunehmen. Dort traten sie im John F. Kennedy Center for the Performing Arts auf. Sie gaben eine besondere Vorstellung für den US-Präsidenten Richard Nixon und sie nahmen an dem Festival der Kulturen und darstellenden Künste teil, das Teil der Olympischen Spiele in Seoul war. Die Little Angels sind als kulturelle Friedensbotschafter auf der ganzen Welt bekannt. Das Folgende geschah, als ich 1990 Moskau besuchte. Am letzten Abend vor meiner Abreise, nachdem ich Präsident Mikhail Gorbatschow getroffen hatte, gaben die Little Angels eine Vorstellung. Die kleinen Mädchen aus Korea standen im Zentrum von Moskau, dem Mittelpunkt des Kommunismus. Nachdem sie koreanische Tänze in ihren Hanboks vorgeführt hatten, sangen die Little Angels mit ihren wunderschönen Stimmen russische Volkslieder. Es war unmöglich für sie, die Bühne zu verlassen, weil das Publikum immer wieder Zugabe rief. Am Ende hatten sie ihr gesamtes Repertoire an Liedern erschöpft. Die First Lady Raisa Gorbatschowa saß im Publikum. Südkorea und die Sowjetunion hatten noch keine diplomatischen Beziehungen miteinander und es war sehr ungewöhnlich, dass die Gattin des Präsidenten an einer kulturellen Darbietung eines solchen Landes teilnahm. Dennoch saß Frau Gorbatschowa in der ersten Reihe und applaudierte begeistert während des ganzen Programms. Nach der Vorführung kam sie hinter die Bühne und überreichte der Tanzgruppe Blumen. Sie lobte mehrmals die Großartigkeit der koreanischen Kultur und sagte, die Little Angels sind wirklich Engel des Friedens. Ich wusste nicht, dass Südkorea solch eine wunderschöne traditionelle Kultur hat. Während des gesamten Programms hatte ich das Gefühl, als träumte ich einen Traum über meine Kindheit. Frau Gorbatschowa umarmte jedes einzelne Mitglied der Gruppe und gab ihnen mit den Worten, meine kleinen Engel, einen Kuss auf die Wange. 1998 besuchten die Little Angels Pyongyang. Es war dort das erste private, nicht staatliche, kulturelle Austauschprogramm. Sie gaben drei Vorstellungen. Sie tanzten den süßen Little Groom Dance, Tanz des kleinen Bräutigams, und den farbenfrohen Fan Dance, den Fächertanz. Die Nordkoreaner, die diese Aufführungen sahen, hatten Tränen in den Augen. Das Bild einer Frau, die hemmungslos schluchzte, wurde vom Objektiv eines Zeitungsreporters eingefangen. Jong-sun Kim, der Vorsitzende des nordkoreanischen Asien-Pazifik-Friedensausschusses, lobte die Little Angels nach ihrem Auftritt und sagte, sie haben einen schmalen Pfad durch einen dunklen Wald geöffnet. Das war genau das, was die Little Angels gemacht hatten. Sie zeigten zum ersten Mal, dass Koreaner aus dem Norden und dem Süden, die sich seit so langer Zeit voneinander abgewandt hatten, fähig waren, an einem Ort zusammenzukommen und die künstlerischen Darbietungen des anderen anzuschauen. Die Menschen denken oft, dass die Politik die Welt bewegt. Aber das ist nicht der Fall. Es sind Kultur und Kunst, die die Welt bewegen. Es sind Gefühle, nicht der Verstand, die den innersten Teil des menschlichen Herzens beeindrucken. Wenn sich Herzen verändern und fähig sind, neue Dinge zu empfangen, werden sich dadurch Ideologien und gesellschaftliche Ordnungen verändern. Die Little Angels schafften mehr, als nur unsere traditionelle Kultur der Welt zu zeigen. Sie schufen schmale Verbindungswege zwischen Welten, die vollkommen verschieden voneinander waren. Jedes Mal, wenn ich die Little Angels treffe, sage ich zu ihnen, ihr müsst ein wunderbares Herz haben, um wunderschöne Tänze vorzuführen. Ihr müsst ein wunderbares Herz haben, um ein wunderschönes Gesicht zu haben. Wahre Schönheit ist eine Schönheit, die von innen kommt. Die Little Angels haben es geschafft, die Herzen der Menschen überall auf der Welt zu bewegen, weil ihre wundervollen Tänze von der Schönheit der koreanischen Tradition und ihrer spirituellen Kultur erfüllt sind. Deshalb ist der Applaus für die Little Angels eigentlich ein Applaus für Koreas traditionelle Kultur. Welttour. Seit meiner Kindheit hatte ich Sehnsucht nach weit entfernten Orten. In meinem Heimatort kletterte ich auf einen Berg und sehnte mich nach dem Meer. Als ich nach Seoul kam, wollte ich nach Japan gehen. Ich habe immer davon geträumt, zu Orten zu gehen, die größer waren als die, wo ich mich befand. 1965 begann ich meine erste Welttour. Mein Koffer war gefüllt mit Erde und Steinen aus Korea. Mein Plan war, in jedem Land, das ich auf meiner Tour besuchen würde, Erde und Steine aus Korea einzugraben, um damit die Verbindung Koreas mit der Welt zum Ausdruck zu bringen. 10 Monate lang bereiste ich 40 Länder, einschließlich Japan, die Vereinigten Staaten und viele Länder in Europa. Zu meinem Abflug in Seoul waren Hunderte unserer Mitglieder in Bussen angereist, um mich zu verabschieden, und die Abflughalle auf dem Gimpo Airport war völlig überfüllt. Damals war es ein besonderes Ereignis, ins Ausland zu fliegen. Unsere Mitglieder strömten an jenem Januartag, an dem ein starker, kalter Nordwestwind blies, zum Flughafen. Niemand hat es ihnen befohlen, sie folgten ihrem Herzen. Ich war ihnen sehr dankbar dafür. Zu jener Zeit machten wir in 10 Ländern Missionsarbeit und mein Plan war, diese Zahl innerhalb von 2 Jahren auf 40 zu erhöhen. Um dafür ein Fundament zu legen, entschloss ich mich, auf meiner Reise 40 Länder zu besuchen. Mein erster Halt war Japan, dort wo Bong Joon-ho sein Leben riskiert hatte, um unsere Mission zu beginnen, erlebte ich einen großartigen Empfang. Ich stellte den japanischen Mitgliedern folgende Frage: Seid ihr aus Japan oder habt ihr das Bewusstsein, aus Japan zu sein, bereits überwunden? Ich fuhr fort: Gott möchte nicht, dass ihr nur denkt, wir sind aus Japan. Er braucht Menschen, die über Japan hinausgehen. Wenn ihr Menschen sein wollt, die Gott benutzen kann, dann solltet ihr über die Begrenzungen Japans hinauswachsen und zu Japanern werden, die die Welt lieben. Es mag nicht leicht für sie gewesen sein, das zu hören, aber ich sprach klar und deutlich zu ihnen. Mein zweites Reiseziel war die Vereinigten Staaten. Ich landete am Flughafen von San Francisco, wo mich unsere Missionare begrüßten. Von dort aus reisten wir durch das ganze Land. Während ich in Amerika herumfuhr, fühlte ich deutlich, das ist das Land, das die gesamte Welt anführt. Die neue Kultur, die in der Zukunft geschaffen wird, muss mit Amerika als Fundament entstehen. Daraufhin entschloss ich mich, in den Vereinigten Staaten ein Gebäude zu erwerben, wo man Seminare für 500 Personen abhalten konnte. Natürlich war das nicht nur für Koreaner gedacht. Es sollte eine internationale Stätte für Menschen aus über 100 Ländern werden. Zum Glück wurde diese Hoffnung bald Wirklichkeit. Viele Länder sandten Leute zu diesem Seminarort. Dort blieben sie mehrere Monate und studierten und diskutierten über den Weltfrieden. Rasse, Nationalität und Religion machten keinen Unterschied. Ich glaube, in der Welt werden sich dann bessere Gesellschaften entwickeln, wenn Menschen, die über Rasse, Nationalität und Religion hinausgehen und verschiedene Meinungen haben, zusammenkommen und offen über Weltfrieden diskutieren. Während meiner Reise durch die Vereinigten Staaten besuchte ich jeden Staat außer Alaska und Hawaii. Wir mieteten einen Kombiwagen und waren Tag und Nacht unterwegs. Der Fahrer wurde manchmal sehr müde. Ich pflegte dann zu sagen: Hört mal, wir sind nicht hierher gekommen, um Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Wir sind hier, um eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen mit Umsicht vorangehen. Um keine Zeit zu verlieren, kehrten wir nirgendwo zum Essen ein. 2 Scheiben Brot, ein Stück Wurst und ein paar Essiggurken waren genug für eine Mahlzeit. So aßen wir Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Wir schliefen auch im Auto. Das Auto war unsere Unterkunft, es war unser Bett und unser Restaurant. Wir aßen, schliefen und beteten in diesem kleinen Auto. Es gab nichts, was wir dort nicht machen konnten. Ich hatte einen besonderen Zweck zu erfüllen, deshalb war es leicht für mich, kleine körperliche Unannehmlichkeiten zu ertragen. Nach den Vereinigten Staaten und Kanada reiste ich nach Mittel- und Südamerika und danach weiter nach Europa. In meinen Augen befand sich Europa im kulturellen Einflussbereich des Vatikans. Es schien mir unmöglich, in Europa erfolgreich zu sein, ohne den Vatikan zu verstehen. Aber der erschien mir als eine größere Herausforderung, als selbst die Alpen zu überqueren, die als schwer zugänglich gelten. Ich besuchte den Vatikan, wo Katholiken aus der ganzen Welt zum Gebet zusammenkommen, und betete mit solcher Leidenschaft, dass mir Schweißperlen im Gesicht standen. Ich betete, dass das Christentum, das in so viele Konfessionen und Gruppen gespalten ist, schnell vereinigt werden könnte. Gott schuf eine Welt, aber die Menschen haben sie nach ihren Wünschen aufgeteilt. Ich war stärker als je zuvor davon überzeugt, dass diese Spaltungen beseitigt und die Welt vereinigt werden müssen. Von Europa aus reiste ich nach Ägypten und in den Nahen Osten. Nach 10 Monaten beendete ich meine Reise. Als ich nach Seoul zurückkehrte, war mein Koffer mit Erde und Steinen von 120 Orten in 40 Ländern gefüllt. Von den Plätzen, an denen ich die Erde und Steine aus Korea eingegraben hatte, nahm ich die Erde und Steine mit und brachte sie nach Korea zurück. Auf diese Weise verband ich Korea mit diesen 40 Ländern als Vorbereitung auf den künftigen Tag, an dem eine Welt des Friedens ausgerichtet auf Korea verwirklicht werden würde. Ich begann mit den Vorbereitungen, um Missionare in diese 40 Länder zu schicken. Das letzte Flugzeug nach Amerika. Ende 1971 reiste ich wieder in die Vereinigten Staaten. Es gab bestimmte Aufgaben, die dort unbedingt erfüllt werden mussten, aber es war nicht leicht, dort hineinzukommen. Ich flog nicht zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten, doch diesmal musste ich ungewöhnlich lange auf mein Visum warten. Einige Mitglieder schlugen vor, meinen Abflug zu verschieben, aber das konnte ich nicht. Es war schwer für mich, das den Mitgliedern zu erklären, doch es war wichtig, dass ich Korea an dem festgelegten Tag verließ. Daher entschloss ich mich, zuerst nach Japan zu gehen und dort ein Visum für die USA zu beantragen. Ich hatte es eilig, Korea zu verlassen. Am Tag meiner Abreise war es sehr kalt, doch es kamen so viele Mitglieder, um mich zu verabschieden, dass sie nicht alle in die Abflughalle passten. Als es Zeit für mich war, durch die Passkontrolle zu gehen, wurde festgestellt, dass in meinem Pass der Stempel des Leiters der Passabteilung des Außenministeriums fehlte. Dieser Stempel war erforderlich als Nachweis, dass die Regierung mir erlaubte, das Land zu verlassen. Dadurch verpasste ich meinen geplanten Flug. Die Mitglieder, die meinen Abflug vorbereitet hatten, entschuldigten sich vielmals und schlugen vor, dass ich nach Hause zurückkehren und dort warten sollte, bis sie den Abteilungsleiter gefunden hätten und er seinen Stempel in meinen Pass gesetzt hätte. Ich sagte zu ihnen, nein, ich warte hier am Flughafen, macht schnell und holt den Stempel. Ich fühlte eine große Dringlichkeit in meinem Herzen. Es war ein Sonntag und der Abteilungsleiter befand sich nicht in seinem Büro, aber ich konnte es mir nicht leisten, von solchen Dingen abgehalten zu werden. Schließlich fuhren unsere Mitglieder zum Privathaus des Abteilungsleiters und er setzte dort seinen Stempel in meinen Pass. Dadurch schaffte ich es, die letzte Maschine an diesem Tag zu besteigen, die von Korea wegflog. In jener Nacht verkündete die Regierung den nationalen Notstand und verhängte harte Beschränkungen für Auslandsflüge von Privatpersonen. Ich hatte also das letzte Flugzeug bestiegen, das mir die Möglichkeit bot, nach Amerika zu gehen. Ich beantragte in Japan ein Visum für die USA, aber es wurde nicht genehmigt. Später entdeckte ich, was das Problem gewesen war. Die koreanische Regierung besaß immer noch Aufzeichnungen von der japanischen Kolonialpolizei über meine Inhaftierung kurz vor der Befreiung, weil ich angeblich ein Kommunist war. Die frühen 70er Jahre waren eine Zeit, in der sich der Kommunismus mit grausamen Mitteln ausbreitete. Bis 1975 hatten wir Missionare in 127 Länder geschickt, doch diejenigen von ihnen, die in 4 kommunistischen Ländern waren, wurden ausgewiesen. Zu jener Zeit konnte Missionsarbeit in kommunistischen Ländern tödlich enden. Doch ich gab niemals auf und schickte immer wieder Missionare in der Sowjetunion und in andere kommunistische Länder. In der Tschechoslowakei kam unsere erste Missionarin 1968 an. Um das Jahr 1980 begannen wir von unserer Missionsarbeit in den kommunistischen Ländern Osteuropas als Mission Butterfly, Schmetterling, zu sprechen. Eine Larve muss eine lange Periode des Leidens erdulden, bevor ihr Flügel wachsen und sie ein Schmetterling wird. Wir fühlten, dass dieser Prozess ähnlich war wie das Leiden unserer Untergrundmissionare, die in kommunistischen Ländern arbeiteten. Es war ein schwieriger Prozess für einen Schmetterling, aus seinem Kokon herauszukommen. Aber wenn er erst einmal Flügel hat, kann er überall hinfliegen, wohin er will. Wir wussten, dass unsere Missionare in gleicher Weise Flügel bekommen und fliegen würden, sobald das Ende des Kommunismus gekommen war. Die Missionarin Jung und Kim, die Anfang 1959 in die Vereinigten Staaten ging, bereiste die wichtigsten Universitäten in diesem Land, um Gottes Wort weiterzugeben. Dabei traf sie Peter Koch, einen deutschen Studenten, der an der Universität von Kalifornien in Berkeley studierte. Dieser junge Mann entschloss sich, sein Studium zu unterbrechen, mit dem Schiff nach Rotterdam zu fahren und seine Missionsarbeit in Deutschland zu beginnen. Missionare für die kommunistischen Länder Asiens wurden von Japan aus losgeschickt. Diese Missionare mussten in Gebiete geschickt werden, in denen ihr Leben gefährdet war. Aber ich konnte für ihre Abreise nicht einmal einen besonderen Gottesdienst abhalten. Das schmerzte mich genauso wie das letzte Treffen von Bong Chun-Chö im Kiefernwald hinter dem Gapsa-Tempel, als ich ihn drängen musste, nochmals zu versuchen, sich nach Japan einzuschmuggeln. Eltern, die mit ansehen müssen, wie ihre Kinder bestraft wird, würden lieber selber die Bestrafung auf sich nehmen. Ich wäre gern selbst als Missionar hinausgegangen. Mein Herz war erfüllt mit Tränen, als ich diese Missionare an Orte schicken musste, an denen sie überwacht und möglicherweise wegen ihrer religiösen Aktivitäten hingerichtet würden. Nachdem die Missionare abgereist waren, verbrachte ich die meiste Zeit im Gebet. Ernsthafte Gebete waren das Beste, was ich tun konnte, um ihnen zu helfen und ihr Leben zu beschützen. Missionsarbeit in kommunistischen Ländern war sehr gefährlich. Ein Missionar konnte nie wissen, wann die kommunistische Partei ihn verhaften würde. Die Leute, die als Missionare in kommunistische Länder gingen, konnten nicht einmal ihren Eltern sagen, wohin sie gingen. Die Eltern wussten genau, wie gefährlich es war, in solche Länder zu reisen. Sie hätten ihren Kindern nie die Erlaubnis gegeben, dorthin zu gehen. Günter Wurzer wurde vom KGB entdeckt und abgeschoben. In Rumänien, wo sich die Diktatur von Nicolae Ceaușescu auf dem Höhepunkt ihrer Macht befand, wurden unsere Missionare ständig von der Geheimpolizei beobachtet und ihre Telefongespräche abgehört. Es war, als wenn die Missionare in die Höhle des Löwen gegangen wären. Trotzdem vergrößerte sich die Zahl der Missionare, die in kommunistische Länder gingen. Dann gab es 1973 in der Tschechoslowakei einen schrecklichen Vorfall. 30 unserer Mitglieder kamen in Untersuchungshaft. Ein Mitglied, Marie Zivna, starb im jungen Alter von 24 Jahren im Gefängnis. Sie war die erste Märtyrerin, die während ihrer Missionsarbeit in einem kommunistischen Land zu Tode kam. Im folgenden Jahr starb eine weitere Person im Gefängnis. Wenn ich hörte, dass eines unserer Mitglieder im Gefängnis gestorben war, erstarrte mein ganzer Körper. Ich konnte weder sprechen noch essen. Ich konnte nicht einmal beten. Ich saß einige Zeit bewegungslos da und war unfähig, irgendetwas zu tun. Es war so, als wenn mein Körper zu Stein geworden wäre. Wenn diese Menschen mich nicht getroffen oder meine Lehren nicht gehört hätten, dann wären sie niemals in einer kalten, einsamen Gefängniszelle gelandet und wären nicht auf diese Weise gestorben. Als sie starben, litten sie an meiner Stelle. Ich fragte mich, ist mein Leben so viel wert, dass es für das ihre eingetauscht werden konnte? Wie kann ich die Verantwortung für die Evangelisierung des kommunistischen Blocks übernehmen, die sie an meiner Stelle trugen? Ich war unfähig zu sprechen. Ich wurde erfüllt vom Kummer, der nicht enden wollte, als ob ich in tiefes Wasser geworfen worden wäre. Dann sah ich Marie Zivna in der Form eines gelben Schmetterlings vor mir. Der gelbe Schmetterling, der aus dem tschechischen Gefängnis geflohen war, flatterte mit seinen Flügeln, als ob er mir sagen wollte, ich solle stark sein und aufstehen. Dadurch, dass sie unter Lebensgefahr ihre Missionsaktivitäten durchgeführt hatte, war Marie wahrlich von einer Raupe in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt worden. Missionare, die in solch extremen Situationen arbeiteten, erhielten oftmals Offenbarungen durch Träume und Visionen. Sie waren isoliert und konnten nicht frei mit anderen kommunizieren. Deshalb gab Gott ihnen Offenbarungen, um ihnen den Weg zu zeigen, dem sie folgen sollten. Es geschah oft, dass ein Missionar, der sich kurz zum Schlafen hinlegte, einen Traum hatte, in dem ihm gesagt wurde, er solle sofort aufstehen und woanders hingehen. Er machte alles, was ihm im Traum gesagt wurde, und stellte später fest, dass die Geheimpolizei genau an dem Ort, wo er geschlafen hatte, eine Razzia durchführte. In einem anderen Fall hatte ein Mitglied einen Traum, in dem eine Person, die er nie vorher gesehen hatte, zu ihm kam und genau erklärte, wie er seine Missionsarbeit durchführen sollte. Später, als er mich das erste Mal traf, rief er, »Du bist die Person, die ich in meinem Traum gesehen habe.« Ich hatte mein Leben und das Leben unserer Mitglieder riskiert, um den Kommunismus zu stürzen und Gottes Königreich zu errichten. Trotzdem wollten die Vereinigten Staaten mir kein Visum geben, weil sie mich verdächtigten, ein Kommunist zu sein. Schließlich erhielt ich in Kanada ein Visum für die Vereinigten Staaten, nachdem mir Unterlagen vorgelegt hatte, die meine Behauptung, ein Antikommunist zu sein, belegten. Der Grund, warum ich all diese Schwierigkeiten ertrug, um nach Amerika reisen zu können, war, dass ich die dunklen Kräfte bekämpfen wollte, die den moralischen Zerfall Amerikas verursacht haben. Ich verließ Korea, um gegen die Mächte des Bösen zu kämpfen. Zu jener Zeit waren die größten Probleme der Welt Kommunismus. Drogenkonsum, moralische Dekadenz und Unmoral, wie in einem höllischen Eintopf vermischt. Ich erklärte, ich bin als Feuerwehrmann und Arzt nach Amerika gekommen. Wenn ein Haus brennt, muss ein Feuerwehrmann kommen, und wenn jemand krank ist, kommt ein Arzt. Ich war wie ein Feuerwehrmann, der nach Amerika gekommen war, um das Feuer der Unmoral zu löschen. Und wie ein Arzt, der gekommen war, um Amerika von der Krankheit zu heilen, die dieses Land dazu gebracht hatte, Gott aus den Augen zu verlieren und am Rande des Niedergangs zu stehen. Amerika war in den frühen 70er Jahren in den Vietnamkrieg verwickelt und viele Aktivisten protestierten dagegen. Es war ein Land, das tief gespalten war. Junge Menschen auf der Suche nach dem Sinn in ihrem Leben experimentierten mit Alkohol, Drogen und freiem Sex. Dabei vernachlässigten sie ihre ewigen Seelen. Etablierte Religionen hätten den jungen Menschen Führung geben sollen, erfüllten aber ihre Aufgabe nicht. Sie konnten ihnen nicht helfen, ihr zielloses Leben aufzugeben und zu einem anständigen Leben zurückzukehren. Die hedonistische, materialistische Kultur zog viele junge Menschen hinunter, weil ihre Herzen nirgendwo Frieden finden konnten. Kurz nachdem ich in den Vereinigten Staaten angekommen war, bereiste ich das Land und sprach über die Zukunft des Christentums und Gottes Hoffnung für Amerika. Vor einem großen Publikum zeigte ich die Schwächen Amerikas in einer Weise auf, wie es sonst niemand tat. Ich verkündete, dass Amerika auf der Grundlage des puritanischen Geistes gegründet und in nur 200 Jahren zum stärksten Land der Welt geworden war, weil es Gottes grenzenlose Liebe und seinen Segen erhalten hatte. Ich erinnerte die Zuhörer, dass Amerikas Freiheit von Gott gegeben wurde, dass aber Amerika Gott ins Abseits gestellt hat. Und ich sagte ihnen, Amerika besitzt eine große Tradition. Alles, was sie tun müssen, ist, sie wieder zu beleben. Ich ging in die Vereinigten Staaten und wollte dort den amerikanischen Geist wiederbeleben, Amerika vor dem Untergang retten und die Menschen dringend bitten, zu bereuen und zu Gott zurückzukehren.